Der Professor Hörl hat mich gefragt zur häufigsten genetischen Ursache der Niereninsuffizienz, der häufigsten genetischen Ursache der Niereninsuffizienz, dialysepflichtige Niereninsuffizienz beim Erwachsenen zu sprechen. Und das ist die autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung. Und das möchte ich gerne tun. Und ich möchte es gerne so tun, dass ich Ihnen ein bisschen zeige, was es so in den letzten Jahren im Labor gibt und was man so im Labor macht, um die Pathogenese der Erkrankung besser zu verstehen, um vielleicht neue Therapien zu entwickeln. Und ich möchte Ihnen dabei auch ein kleines bisschen die Differentialdiagnose dieser häufigen Erkrankung zeigen, die viele seltene Differentialdiagnosen hat, die, wenn man aber genau hinguckt, einem auch tatsächlich mal unterkommen. Und habe Ihnen dazu einen 18-jährigen Patienten mitgebracht, der ist eigentlich relativ einfach, aber der wird uns jetzt begleiten. Das ist ein Patient, der sich gesund fühlt und einen Ultraschall bekommt beim Hausarzt und dann wird er vom Hausarzt zu Ihnen geschickt, denn der Hausarzt findet zwei kleine Nierenzysten auf der einen Seite und eine größere auf der rechten Seite und mehrere kleine und eine mittelgroße Nierenzyste auf der linken Seite. Ansonsten geht es dem Patienten gut und der fühlte sich auch nicht krank. Das war eine Untersuchung zur Einstellungsuntersuchung bei seinem neuen Beruf. Nun, Kreatinin 0,9. Er hat ein bisschen in der Praxis einen erhöhten Blutdruck, 154 zu 84. Ansonsten ist der Patient athletisch. Die Mutter ist gesund, seinen Vater kennt er nicht. Und jetzt ist meine Frage, was meinen denn Sie dazu? Der will natürlich jetzt wissen, ist er krank? Ist das irgendwas? Nun, wir werden uns jetzt gemeinsam einige differenzialdiagnostische Überlegungen machen. Und ich möchte Ihnen dann, weil ich dachte, das ist dem Rahmen mehr angemessen, dass wir ein paar bunte Bilder zeigen, möchte dann mit Ihnen einfach zeigen, was tut sich im Labor, was hat man entdeckt und wie kommt man da drauf zur molekularen Pathogenese dieser häufigen Erkrankung. Und deshalb würde ich sagen, lehnen Sie sich zurück und lassen sich das mal so von mir erzählen. Nun, Stichwort Zysten der Niere, wenn Sie diesen Patienten jetzt sehen und beraten wollen, ist ganz Ihre erste Frage natürlich vollkommen klar. Sind das jetzt zufälligerweise, hat der zufälligerweise halt Zysten, irgendwas Harmloses, da wird vielleicht eine mal ein bisschen größer oder hat der Zystennieren? Dann wäre das ja durchaus relevant für den Patienten, denn wenn er zum Beispiel ADPKD hat, also autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung, dann hat er ein 50-prozentiges Risiko, dass er damit 40, 50 an der Dialyse landet. Das hat Versicherungsaspekte, manche Anwärter auf Verbeamtung gehen extra nicht zum Ultraschall, weil sie fürchten, dass beim Ultraschall irgendwas rauskommt, was man sonst und so weiter und so fort. Also das hat natürlich Relevanz für den Patienten. Also die erste Frage, hat der Patient denn echte Nierenzysten oder Zystennieren? Nun, wenn er Nierenzysten hätte, dann wäre es simple Nierenzysten hätte, wäre es gut für den Patienten. Wenn er Zystennieren hätte, müssten wir die Frage beantworten, was hat er denn für eine Erkrankung, die dahinter liegt? Na, am wahrscheinlichsten hat er eine autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung, aber wir werden sehen, es gibt Differentialdiagnosen. Also einfache Nierenzysten sind häufig. Wie Sie alle wissen, jeder von uns, der sich dann mal einen Ultraschall machen lässt, ich bin jetzt 46, ich habe jetzt keine Nierenzyste, aber es könnte gut sein, dass ich eine hätte. Und wenn ich 60 bin, habe ich bestimmt eine. Das ist häufig. Aber beim jungen Mann 18 Jahre Nierenzysten sind nicht häufig und bilaterale Nierenzysten sind ganz selten. Da können wir schon mal sagen, okay, vielleicht hat er tatsächlich eine Zystennierenerkrankung. Bilateral selten, fast nie bilateral und multipel. Manchmal können sie problematisch sein, das ist nur gerade von einem Patienten, den ich rausgefischt habe. Der hat eine Einzelniere und diese Zyste, der hat natürlich ein Problem. Aber ansonsten sind solitäre Nierenzysten unproblematisch. Das häufigste Problem ist, dass manche der Kollegen, die nicht ganz so geübt sind, vielleicht das auch mal verwechseln mit einem zystischen Karzinom. Und das zystische Karzinom übersehen. Nun, eine gute Leitlinie für mich selbst, und ich habe das bei sehr, sehr vielen Patienten ausprobiert und sie haben das sicher ähnlich gemacht, ist einfach die Zysten zu zählen. Diese Kriterien sind entwickelt zwar für Patienten, die aus ADPKD-Familien kommen, aber die sind eigentlich beim sporadischen Fall ganz gut anwendbar. Sie könnten einfach zählen und wenn der mehr als 2 Zysten uni- oder bilateral hat unter 30 Jahren, dann ist es verdächtig auf eine Zystennierenerkrankung. Und wenn er mehr als 4 rechts und 4 links hat, wenn er über 60-jährig ist, dann ist es auch verdächtig. Also kann man sich relativ einfach merken, unter 30 2 rechts oder 2 links oder eine rechts und eine links, zwischen 30 und 60 2 rechts und 2 links mindestens und über 60 mindestens 4 rechts und 4 links. Nun, es gibt ein zweites Kriterium und wir kommen gleich drauf, jede Zystennierenerkrankung, jede, auch die ADPKD, aber jede andere auch, ist immer eine Systemerkrankung. Die Patienten haben immer noch irgendeine, möglicherweise für uns schwer sichtbare, systemische Manifestation. Also wir schauen auf extrarenale Manifestationen. Bei unserem Patienten sagen wir jetzt, der hat doch ein paar auf der einen und ein paar auf der anderen. Wir hätten den Verdacht auf Zystennieren. Kreanormal, Familienanamnese scheint leer zu sein. Wie können wir dem Patienten helfen? Sollen wir jetzt bei dem Patienten Gendiagnostik machen? Und das ist etwas, was uns ja ganz häufig mittlerweile passiert, dass wir dann gefragt werden, oh, wie wäre es denn mit Gendiagnostik? Und wie bekommt man eine Diagnose, wenn man Gendiagnostik macht? Ich habe Ihnen mal einen Bruchteil der bekannten Mutationen bei Zystennieren aufgeschrieben. Na, welches Gen soll man denn dann testen? Es gibt mittlerweile für die Nephronophthyse 12 Gene, es gibt für das Bardet-Biedl-Syndrom gibt es 14 Gene, die bekannt sind, es gibt für die ADPKD 2 Gene, es gibt von Hippel-Lindau 1, für Tuberose Sklerose 2 und die Zahl wächst und wächst. Also was sollte man testen? Das führt uns nicht weiter und es wird noch komplizierter, weil manche der Erkrankungen, die sich als ganz unterschiedliche Erkrankungen präsentieren, verursacht werden durch die Kombination aus gleichen Genen, die defekt sind. Also führt uns die Gendiagnostik jetzt mal primär nicht unbedingt gleich weiter, zumal sie für das ADP, für das PKD1-Gen, für das PKD2-Gen bedingt, aber für das PKD1-Gen auch relativ schwierig ist. Nein, wir brauchen eine klinische Diagnose. Ich zeige Ihnen gleich, im Grunde Zystennierenerkrankungen kann man, obwohl es 60, 70 verschiedene Gendefekte gibt, eigentlich praktisch alle klinisch diagnostizieren. Ganz kurz, ein 18-jähriger Patient, der kürzlich zu mir kam, der kam mit seinen Eltern aus Dubai, Kreatinin 5,6, mit dem Anspruch, ich soll jetzt wieder das Kreatin auf 1,0 machen. Ich soll die Pille haben, die das Kreatinin wieder auf 1,0. Ich habe mir den Patienten angesehen und er war schwierig zu schallen, deshalb dieses lausige Bild für Sie. Aber weil er so dick war und nicht gut mitgemacht hat und große Angst hatte und mich nicht verstand, er hat offensichtlich ganz verschwommene Nieren und er hat multiple kleinere Nierenzysten. Er hat multiple Zysten. Sie sehen vielleicht hier eine dargestellt und dann vermutet man hier noch eine dahinter. Multiple wie in einer Perlenschnur aufgereihte Zysten in beiden Nieren. Die Nieren sind klein. Fällt Ihnen noch was auf bei den Patienten? Der Patient ist nahezu blind. Das konnten Sie nicht sehen. Ich habe es gesehen. Sie haben schon richtig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt noch der Daumen. Der Patient hat 6 Finger, hat eine Polydaktylie. Weil man das relativ selten sieht, habe ich gleich eine Assistentin gebeten, da ein Bild davon zu machen. Damit steht die Diagnose, damit weiß ich die Diagnose, was es ist. Nämlich, er hat 6 Finger, eine Polydaktylie, er hat auch 6 Zehen auf beiden Seiten. Der Patient hat eine Adipositas, ein Diabetes mellitus, und der Patient ist geistig retardiert, war in etwa auf dem Stand eines 6-7-jährigen Kindes, als er sich präsentierte. für mich relativ schwierig zu beurteilen, hat aber große Angst vor Nadeln und so. Es gibt auch Erwachsene, die große Angst haben vor Nadeln, aber war geistig retardiert. Gut, das ist ein Bardet-Biedl-Syndrom. Ja, das ist ein Bardet-Biedl-Syndrom. Man muss also die Patienten klinisch ganz gut anschauen. Zystennieren in Kombination mit Blindheit, Adipositas, Diabetes mellitus, Polydactyly, das ist ein Bardet-Biedl-Syndrom. Die Nieren sehen übrigens im Ultraschall aus, genau wie bei einer Nephronophthise. Nämlich die kleinen Nieren mit Zysten am kortikomedullären Übergang. Also welches Gen sollen wir testen, ist keine gute Frage für unseren Patienten. Wir sollten sie mal klinisch uns anschauen. Wir schauen also, wo lokalisieren seine Zysten hin. Und das machen wir jetzt gleich zusammen. Wir schauen auf den klinischen Befund. Wir schauen auf die Größe der Nieren. Sind die Nieren vergrößert durch die Zysten? Denn es gibt Erkrankungen, Sie sehen oben dargestellt, das sind riesige Nieren, die sind vergrößert durch die Zysten. Das ist das klassische Bild einer autosomal dominanten polyzystischen Nierenerkrankung. Die autosomal rezessive sieht häufig auch so aus. Nur bei der autosomal rezessiven polyzystischen Nierenerkrankung findet man immer eine Leberfibrose zusätzlich. Unten sehen Sie auch wiederum Zysten. Hier gut dargestellt, diese Zysten sind in einer kleinen Niere, wenn man die ausmisst, und das ist das klassische Bild einer Nephronophthise. Hier sehen Sie einen Patienten mit großen Zysten in beiden großen Nieren, Zysten durchsetzt, die Zysten lokalisieren ins Innere und ins Äußere der Niere. Er hat auch Zysten in der Leber. Das ist natürlich das klassische Bild einer ADPKD, einer autosomal dominanten polyzystischen Nierenerkrankung. Also Lokalisation spielt auch eine Rolle. Wie groß sind die Nieren? Wo lokalisieren die Zysten hin? Hier wie in dem Fall überall lokalisiert und hier in dem Fall am kortikomedullären Übergang. Wenn der Patient Zysten hat am kortikomedullären Übergang, wenn unser Patient, den wir jetzt im Ultraschall untersuchen, 18 Jahre alt, nur Zysten am kortikomedullären Übergang hat, hat er keine ADPKD. Also wir schauen bei unserem Patienten, Krea normal, paar Zysten auf der Seite, paar Zysten auf der Seite, wo lokalisieren die Zysten hin? Nun, das ist eine 17-jährige Patientin zum Beispiel, die aus der Türkei kam, die sich ihr vorgestellt hat bei uns in der Klinik und die Patientin war blind. Und wir kommen gleich drauf, warum die Patientin blind ist. Diese Patientin hat kleine Nieren. Die Patientin hat Zysten am kortikomedullären Übergang und das ist damit eine Nephronophthise. Und die Tatsache, dass die Patientin eine Blindheit hat, sagt mir, die hat eine Retinitis pigmentosa und tatsächlich, das ist ein klassisches extrarenales Symptom, tritt bei nicht vielen Patienten auf, aber wenn es auftritt, kann uns das den Weg leiten für die Nephronophthise. Gut, Alter des Patienten, Erbgang bei autosomal rezessiven Erkrankungen, ist die Familienanamnese in Bezug auf die Eltern immer leer, haben die Eltern nichts, völlig klar. Extrarenale Symptome, wie zum Beispiel in dem Fall 18-jähriger Patient, der hat Zysten in der Niere und der hat eine Leberfibrose. Leberfibrose immer bei der autosomal rezessiven polyzystischen Nierenerkrankung oder Hautbeteiligung, wie in dem oberen geschilderten Fall bei der tuberösen Sklerose. Gut, das ist eine Familie, das ist eine Arbeit, ist mittlerweile erschienen im JCI, wo wir Familien identifiziert haben. Wir haben die Familien wurden identifiziert durch die Humangenetik, durch Herrn Bolz, und wir haben denen geholfen, den Defekt zu analysieren. Das sollte man als Nephrologe einmal gesehen haben, wenn man nämlich sich dieses MR-Bild anschaut. Woran erinnert Sie das? Na, an einen Backenzahn? Ja, das sieht ja aus wie ein Backenzahn. Das ist das sogenannte Molar Tooth Sign. Das ist wegweisend für das Joubert-Syndrom. Die Patienten präsentieren sich häufig mit einer Ataxie durch diese Vermis-Aplasie. Gut, also extrarenale Manifestation. Wir gucken also bei unserem Patienten, hier ist ein anderer Patient, der hat renale Manifestation, 24-jähriger Patient von Herrn Neumann aus Freiburg. Sein 24-jähriger Patient, der Vater ist gestorben mit 49 am Nierenzellkarzinom und dieser 24-jährige Patient hat Nierenzysten, aber der hatte da drin auch ein Nierenzellkarzinom. Und das ist dann keine ADPKD, sondern das ist ein von Hippel-Lindau-Syndrom und in dem Fall tatsächlich durch Gen-Diagnostik bewiesen. Das ist zum Beispiel eine Patientin, die zu uns nach Köln kam, ebenfalls aus Dubai. Ich bekomme die Patienten, weil in Bonn die Botschaft ist und dann kommen die nicht nach Bonn, gehen die nicht nach Bonn, sondern gehen die lieber nach Köln und dann kommen die her. Und das, diese junge Frau, 27 Jahre alt, hatte Angst, dass sie Krebs hat. Ihr wurde nämlich gesagt, sie hat einen Nierentumor. Dieser Nierentumor, den man hier sieht, der hat die gleiche Dichte wie das umliegende Fettgewebe. Das ist also ein Fetttumor. Das ist ein Angiomyolipom und damit steht die Diagnose. Die Patientin hatte auch Zysten. Zysten plus Angiomyolipom, damit ist das eine tuberöse Sklerose. Also die Kombination aus renalen und extrarenalen Manifestationen gibt uns die Diagnose, brauchen wir keine Gendiagnostik. Okay, also zurück zu unserem Patienten. Bei der genaueren Befragung hatte unser Patient eine Schwester, zu der der Patient keinen Kontakt unterhält und die ist wohl nierenkrank, hat er dann berichtet. Und die Zysten sind im Ultraschall wahllos über die Nieren verteilt, im Mark und im äußeren Anteilen buckeln zum Teil die Oberfläche vor. Es gibt keine offensichtlichen extrarenalen Symptome und damit hat der Patient eine ADPKD. Ja? Damit hat er eine autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung. Das ist die häufigste Zystennierenerkrankung, natürlich tausendmal häufiger als jede andere Zystennierenerkrankung. Sie wird autosomal dominant vererbt, das heißt häufig sind die Eltern, einer der Eltern betroffen. In 10-15% findet man aber eine leere Familienanamnese, was durchaus damit zu tun hat, dass manchmal die Betroffenen ihren echten Vater nicht kennen oder jemand anders als Vater eben in Frage kommt. Das ist bei genetischen Studien immer ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Der Walter schmunzelt. Oder dass die Erkrankung bei den Eltern nicht ausgebrochen ist und sie aus einem anderen Grund vorher gestorben sind. Gut. 50% gehen an die Dialyse. Sie sollten wissen, es gibt zwei Gene, die mutiert sind. Und diese Genprodukte dieser Gene interagieren. Und wenn die interagieren, machen die zusammen eine Funktion. Und deshalb haben die den gleichen Phänotyp. Der ist nicht ganz gleich, denn PKD2-Mutationen, Patienten mit PKD2-Mutationen verlaufen etwas langsamer. Hier sehen Sie den Verlauf von Patienten mit PKD1-Mutationen. Das ist das Nierenwachstum über die Zeit, in Rot dargestellt. PKD1-Mutationen, in Blau dargestellt, PKD2-Mutationen. Die verlaufen langsamer. Wenn Sie einen Patienten betreuen, der zum Beispiel mit 50 noch ein CREA 1.1 hat, und mittelgroß vergrößerte Nieren, dann hat er wahrscheinlich eine PKD2-Mutation. Das testet man in der Regel nicht. Gut, Sie merken sich, zur Diagnose einer ADPKD, Nieren werden vergrößert, die Zysten sind überall lokalisiert und es gibt extrarenale Zysten, es gibt extrarenale zusätzliche Manifestationen zu den extrarenalen Zysten, nämlich Kolondivertikel, Herzklappenveränderungen, bikuspide Aortenklappe zum Beispiel. Deshalb mache ich bei jedem Patienten mit ADPKD einmalig im Leben ein Herzecho. Im Verlauf, wenn er Hypertonie hat, macht man natürlich Herzecho aus anderen Gründen weiter, aber einmal den Klappenstatus anschauen. Und gefürchtet sind die intrakraniellen Aneurysmata, die in der Literatur immer sehr häufig angegeben sind, in der eigenen klinischen Erfahrung zum Glück doch nicht so häufig sind. Deshalb sollte man aber die Patienten immer darüber aufklären, wenn sie Kopfschmerzen bekommen, dann gehen sie sofort zum Arzt. Wenn die Patienten positive Familienanamnese haben auf Aneurysma-Ruptur, dann müssen die Patienten eine CT oder MR-Angio je nach Zentrum bekommen. Nun, wie kommt es zu Zystennieren bei dem Patrick? In den letzten 5 Minuten möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, wie glaubt man, dass solche Zysten entstehen und wie kam man da drauf? Im Grunde kam man da drauf durch ganz witzige Studien. Und zwar hat sich ein Labor beschäftigt, ein Labor in den USA, Maureen Barr, beschäftigt mit der Biologie von diesem kleinen Fadenwürmchen. Dieses kleine Fadenwürmchen ist etwa 1 Millimeter lang, das krabbelt so in der Erde. Das ist ein Haustier der modernen Genetik geworden. Die Einführung in die Forschung, in die Genetik durch Sidney Brenner brachte Sidney Brenner den Nobelpreis vor 3-4 Jahren. Das ist ein Modellorganismus geworden zur Forschung. Und was hat die Maureen als junge Doktorandin bei ihrem Chef gemacht? Die wollte sich mit männlichem Sexualverhalten dieser Würmchen beschäftigen.
Gut.
Und die hat Mutanten gesucht und hat eine Mutante gefunden, bei der die Männer keinen Sex mehr wollen. Nämlich Love One. Mutante Würmer haben kein Interesse mehr an Sex. Und Love One kodiert für PKD1. Und dann war sie interessiert, diese Würmer haben keine Niere, nichts Vergleichbares, aber sie haben dieses Protein, war sie interessiert, was macht dieses Protein denn bei diesen Würmchen? Und hat geguckt, wo lokalisiert es, und wenn Sie mal mit mir zusammen gucken, wo es lokalisiert, dann sehen wir es auch. Das lokalisiert hierhin, an so eine kleine Spitze. Wenn man das vergrößert hier, dann ist das ein kleines Zilium, ein kleines Härchen, was die Endigung ist von sensorischen Neuronen. Damit dieses Würmchen stimuliert wird durch die Vulva der Geschlechtspartner, das sind dann keine, beim Wurm ein bisschen kompliziert, das sind Hermaphrodite-Würmchen, das sind keine echten Weibchen, und dann kann man das Desinteresse verstehen. Aber um das zu lokalisieren, brauchen die Neurone, und diese Neurone haben kleine Zilien, und wenn die nicht funktionieren, gibt es diesen mutanten Phänotyp. Das war der Startpunkt, dass jeder auf der ganzen Welt gedacht hat, Mensch, PKD1 spielt vielleicht auch eine Rolle bei Zilien. Und wir wissen mittlerweile, alle Gene, die mutiert sind bei Zystennierenerkrankungen, lokalisieren in kleine Zilien, sogenannte Zilien. Das sind Fortsätze aus fast jeder Zelle. Ich zeige das Ihnen mal hier. Das ist hier für Nierenzellen gezeigt. Hier sind das Chondrozyten. Hier ist es im Nierentubulus, kleine Fortsätze, die man über viele, viele Jahre kannte. Ich zeige Ihnen mal kurz die Historie dazu. Im Jahr 1998, das war das Jahr, in dem Marie Curie das Element Radium entdeckt hat. In diesem Jahr gab es einen Herrn Zimmermann. Dieser Herr Zimmermann war Anatom, deutscher Anatom, beziehungsweise Schweizer Anatom, Entschuldigung, deutscher Anatom in der Schweiz. So. Und der hat beschrieben im Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte einen Außenfaden auf Zellen, den er gesehen hat. Diesen Außenfaden nannte er dann Zentralgeißel. So, und dann wurde der 100 Jahre, wurde diese Beschreibung wieder vergessen. Genau 100 Jahre. 100 Jahre später kam nämlich Maureen Barr mit ihrem kleinen Würmchen und hat unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Wir konnten in 2003 als erste Gruppe zeigen, damals in Nature Genetics publiziert, dass diese Nephronophthise-Gene auch in diese Zilien lokalisieren oder dass die dort gefunden werden. Das waren eine der ersten Proteine, die in den Zilien lokalisiert werden konnten. Die lokalisieren eine ganz bestimmte Stelle im Zilium. Sie sehen hier Nasenepithelzellen, Bronchialzellen im Grunde. Die haben ganz viele Zilien, dann ist es ein bisschen besser zum Färben. Und dann sehen Sie, das lokalisiert an die Zilienbasis in Rot. An die Zilienbasis. Man hat viel gelernt über diese Zilien durch die Studie von Zilien in einem kleinen Tierchen, in einer kleinen Alge, in der grünen Alge Chlamydomonas reinhardti. Die hat nämlich zwei so kleine Zilien, und da hat man diese Zilien studiert. Und es gibt einen ganz berühmten Mann, Joel Rosenbaum, der hat das über mittlerweile 70 Jahre studiert. Der ist über 90 und hat 70 Jahre lang Flagellen studiert, diese Zilien. Und was der gefunden hat, ist das ist ein Movie aus seinem, der hat gefunden, dass sich irgendwas, das sehen Sie auch, gell, dass sich irgendwas bewegt. Das ist das Ende des Ziliums, und irgendwas bewegt sich da hoch und da bewegt sich irgendwas runter. Es gibt einen sogenannten intraflagellaren Transport. Und viele der Gene, die mutiert sind bei Patienten mit Zystennieren, haben irgendwas zu tun mit diesem Transport in den Zilien. Das sind Nierenzellen bei uns aus dem Labor, und ich zeige Ihnen ganz kurz, was wir glauben, was die Funktion ist dieser Zilien. Die haben irgendwas, eine Rolle, das sind wie Antennen, gucken die aus der aus der Zelle raus, die haben auf jeden Fall eine Rolle bei der Chemosensation, Hormonsensation und möglicherweise auch Osmoregulation. Die können auch abgebogen werden, die Zilien, können dann Mechanosensation machen und können der Zelle sagen, wo ist vorne und wo ist hinten, wo ist oben und wo ist unten. Das nennt man planare Zellpolarität. Sie können sich vorstellen, wenn der Urinfluss dieses Zilium abbiegt, dann weiß die Zelle, hier ist proximal, hier ist wahrscheinlich dann nach da geht der proximale Tubulus, nach da geht der distale Tubulus. Und das ist wichtig, damit die Zellen sich teilen können in der Längsachse des Nierentubulussystems. Wenn das mutiert ist, dann sehen Sie, dann teilen die sich wie wild, nicht mehr in der Längsachse, sondern wie wild, wie hier zu sehen, und dann gibt es Zysten. Gut. Mit Herrn Walz zusammen habe ich das mal als zelluläres GPS-System beschrieben vor einiger Zeit. Nun, wie erklären sich die anderen Symptome, die an extrarenalen? Wir haben gesagt, eine Retinitis pigmentosa, wir haben gesagt, die haben möglicherweise sind die, haben die andere Auffälligkeiten. Nun, diese Zilien gibt es überall im Körper. Die gibt es in der Niere, dann machen diese, wenn es dort Defekte gibt, dann gibt es eben Zystennieren. Die gibt es aber auch als sogenanntes Connecting-Zilium in Stäbchen und Zapfen der Retina. Dort sind sie zuständig für den Transport, dort verbinden sie letztendlich den Transport der Photorezeptorzelle mit diesem sensorischen Apparat, und wenn die dort defekt sind, dann gibt es Retinitis pigmentosa. Und das ist ein 8 Monate alter Junge, und das Dia habe ich jetzt nicht falsch rum reingemacht, sondern dieser Junge, der hat sein Herz auf dem falschen Fleck, wie Sie sehen, und die Magenblase auch. Der Junge hat einen Situs inversus. Manchmal findet man selten auch einen Situs inversus, liegt daran, im Primärknoten in der Embryonalentwicklung wird rechts und links deshalb festgelegt, weil dort kleine Zilien sind und die zeigen rechts und links an. Und dann gibt es Knochenauffälligkeiten und bei manchen Patienten Leberfibrose durch Zilien im Gallengangssystem. Und all diese Erkenntnisse haben Eingang gefunden in viele, viele molekulare Studien, die wir nicht diskutieren, in neue Therapieansätze, die noch viel Einsatz brauchen, damit sie zum Patienten kommen. Aber sie illustrieren Ihnen vielleicht, dass dieser Einsatz der von so Modellorganismen tatsächlich zu einem besseren Verständnis von wichtigen menschlichen Erkrankungen führt. Damit bin ich mit meinem Patienten am Ende und zeige Ihnen das Team, welches diese Zilien- und Nierenerkrankungen erforscht. Alle übersenden unseren herzlichen Glückwunsch für das neue Nierenzentrum. Ich will jetzt nicht sagen, der Wiener würde sagen, ganz Deutschland ist begeistert. Ich würde sagen, ganz Köln ist begeistert zumindest und Münster wahrscheinlich auch über das neue Nierenzentrum. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß heute noch bei der Einweihung.